Herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind bezüglich Kinderernährung ab dem Kleinkindalter. Momentan sind alle Teilnehmer stumm geschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an Herrn Manuel Dönges.
Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich über jeden Teilnehmer, der sich jetzt noch heute in das Webinar eingewählt hat. Und ich begrüße Sie alle recht herzlich zum Webinar zum Thema Kinderernährung ab dem Kleinkindalter mit Frau Dr. Sibylle Braun-Schulten. Gefördert wird das Webinar im Rahmen der Selbsthilfeförderung SGB V, Paragraph 20a, exklusiv durch die Techniker Krankenkasse. Ich würde gerne ein paar Arbeitsfelder von der AK mal eben vorstellen. Der Grundgedanke, dann da sein, wenn die Sorgen übermächtig werden, ist so ein bisschen der Leitgedanke und daraus leiten sich die Schwerpunkte Fragen und Sorgen, Erfahrungen und Handlungen ab. Und wichtig ist uns dabei das Zuhören und das Verständnis haben, den Austausch zwischen den Eltern fördern und Mut machen für den weiteren Weg, auch durch die Erfahrungen und die Wege, die andere bereits gegangen sind. Die AK wirkt gemeinschaftsstiftend. Sie fördert Kontakte und zu und zwischen den Kindern und Jugendlichen und Eltern. Als Ausdruck, sie wirkt für Verständnis, Toleranz und Respekt im Umgang mit allergiekranken Kindern und sie vernetzt sich für die bessere Verbesserung der Gesundheit und Umweltbedingungen für Kinder und Jugendlichen. Deshalb sind unsere Ziele, wir wollen Mitmacher und Mutmacher gewinnen. Wenn sich jemand für unsere Arbeit interessiert oder weitere Informationen benötigt oder wünscht, finden Sie die davon auf unserer Webseite www.ak.de. Oder Sie schreiben uns einfach eine E-Mail auf mitmachnetz@ak.de. Unsere Arbeit ist mit großem Engagement, aber eingeschränkten Mitteln unterwegs. Wir wünschen uns da Verständnis für die Betroffenen und volle Teilhabe an der Gesellschaft und Netzwerke, regional und überregional, um immer einen kompetenten Ansprechpartner zu finden. Unser Fokus liegt dabei auf der Selbstbestimmung, der Offenheit, der Ehrlichkeit und das Verständnis füreinander. Die bewährten AHK-Wege für Eltern sind unter anderem Kinderallergieforen in verschiedenen Regionen und die Unterstützung bei Selbsthilfeaktivitäten, auch der Findung von Regionalgruppen oder auch Hilfe bei der Gründung einer neuen Regionalgruppe. Außerdem arbeiten wir mit Netzwerken zusammen, wie zum Beispiel der National Coalition und dem Kindernetzwerk. Genauso haben wir auch noch eine Kontaktdatenbank, um zwischen Betroffenen, aber auch zu Experten zu vermitteln. Kurz zum Schluss möchte ich noch zu den weiteren Webinaren in diesem Jahr einladen. Da haben wir am 14.11. um 17 Uhr noch mit dem Herrn Professor Dr. Hans Schweißfurt einen Vortrag zum Thema Feinstaub und Stickoxide und am Mittwoch, den 12.12. auch wieder um 17 Uhr mit Herrn Dr. mit Thomas Lopazilius über das Thema feuchte Schäden und Schimmelpilz. Zweck der AK ist, dass bundesweit Kinder und Jugendlichen, die an allergischen Erkrankungen und Unverträglichkeitsreaktionen leiden, Selbsthilfe zu gewähren. Selbsthilfe zu Prävention, Therapie, Rehabilitation, Pflege und die bundesweite Zusammenführung von Betroffenen, Familien, Selbsthilfegruppen und Experten. Die AHK ist außerdem noch Mitglied bei dem Kindernetzwerk, der National Coalition Deutschland und zum Beispiel der Charta für Toleranz und Demokratie, um nur mal ein paar davon zu nennen. Bevor ich jetzt das Wort an Frau Dr. Sibylle Braun-Schulten weitergebe, möchte ich noch kurz ein paar allgemeine Dinge zum Webinar mitteilen. Frau Dr. Braun wird während dem Webinar ein paar kurze Pausen lassen, um Raum für Ihre Fragen zu bieten. Der Herr Operator wird Sie dann kurz darüber informieren, wie Sie auf Ihre Fragen aufmerksam machen können. Das Webinar wird komplett aufgezeichnet und wird in der Nacharbeit auch auf unserer Homepage www.aak.de veröffentlicht. Ich freue mich nun auf den Vortrag von Frau Dr. Braun und möchte mich hiermit das Wort an Sie geben. Dankeschön.
Guten Tag. Guten Tag, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Webinar zum Thema gesunde Ernährung für mein Kind. Heute geht es ab dem Kleinkindalter bis zum Alter etwa 14 Jahre. Im vergangenen Jahr hatten wir uns ja mit der Einführung der Beikost und der Ernährung im ersten Lebensjahr beschäftigt. Nun wollen wir eben diese Reihe fortsetzen. Ja, sicherlich als Eltern machen Sie sich viele Gedanken, wie Sie Ihr Kind ausgewogen, abwechslungsreich ernähren können, damit es gut heranwächst, fit für Freizeit, Kindergarten, auch und später die Schule ist und auch seelisch gut gelaunt durchs Leben gehen kann. Dazu gibt es eben bestimmte Empfehlungen, die vom Deutschen Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund im Rahmen des Ernährungskonzeptes Optimix zusammengefasst wurden. Und das habe ich heute für Sie ausgewählt, weil das einfach mit ganz einfachen Regeln Ihnen Hilfestellung geben kann, wie Sie die Ernährung für Ihr Kind auch im Rahmen der Familienernährung gestalten können. Der Vorteil von diesem Ernährungskonzept Optimix ist, dass nämlich alle erforderlichen Referenzwerte für die Energie- und Nährstoffzufuhr für das Kind in jedem Lebensalter bis zum jugendlichen Alter abgedeckt sind. Auch da gibt es ja immer wieder wissenschaftliche Erkenntnisse, die auch da aufgegriffen werden. Diese Empfehlungen dienen auch zur Prävention ernährungsbeeinflusster Krankheiten, denn wir legen quasi ja jetzt schon mit dem gesundheitsbewussten Essen im Kindesalter eben den Grundstein für die Ernährung und die Essgewohnheiten auch in dem Erwachsenenalter. Ja, und Sie als Eltern möchten bestimmt ein Konzept haben, das unkompliziert ist in der Durchführung, das Sie ohne zeitlichen und finanziellen Aufwand innerhalb der Familie mit integrieren können. Ja, und das Schöne ist auch hier, es dreht sich um ein Deutschlandprojekt. Auch hier werden eben die in Deutschland üblichen Mahlzeitengewohnheiten einbezogen. Das heißt, wir haben hier in der Regel für die Kinder drei Mahlzeiten. Das ist Frühstück, Mittagessen und Abendessen als Hauptmahlzeiten. Und dann gibt es gerade für die jüngeren Kinder eine Zwischenmahlzeit am Vormittag und am Nachmittag. Das Schöne jetzt, wo ich jetzt aus der Seite der Kinder spreche, ist, dass auch die Essvorlieben von Kindern mit berücksichtigt werden, dass es also auch für die Kinder gewisse kleine Highlights mit drin sind, dass dieser Spielraum da ist, dass also in dem Sinn nichts verboten ist. Und für Sie auch als Haushaltsmanager ist wichtig, Sie müssen nichts Besonderes einkaufen, sondern es ist alles im Rahmen der Familienernährung machbar. Dazu gibt es drei ganz einfache Regeln, wie Sie die Lebensmittel auswählen können. Grün heißt hier reichlich, gelb heißt mäßig, rot heißt nicht im Sinne von verboten, sondern einfach nur der Hinweis sparsam. Das heißt, Kinder und Jugendliche sollen reichlich aus den pflanzlichen Lebensmitteln und den Getränken zugreifen, wobei die Getränke etwa die Hälfte der Menge ausmachen. Mäßig sollen die tierischen Lebensmittel, das heißt Fleisch, Fisch, Wurst, Eier und Milch, verzehrt werden. Und sparsam die Fette, auch wenn sie lebensnotwendig sind, braucht man hiervon nicht viel. Und von den zuckerreichen Lebensmitteln, die wir hier auch tolerieren, sowieso ein sparsamer Einsatz. Also ganz einfach. Ich möchte Ihnen im Folgenden einmal die verschiedenen Lebensmittelgruppen vorstellen und Ihnen aufzeigen, wo Sie Ihre Schwerpunkte legen könnten. Genau, man soll natürlich ganz viel trinken, denn schon ein leichter Flüssigkeitsmangel bewirkt eben bei Kindern und Jugendlichen, dass die Konzentration und Leistungsfähigkeit zurückgeht. Gerade unsere Jüngsten können noch nicht so viel Flüssigkeit im Körper speichern wie wir Erwachsene. Das heißt, da muss also kontinuierlich am Tag getrunken werden, was selbstverständlich nicht heißt, dass man an der Flasche hängt, sondern dass man in regelmäßigen Abständen zum Glas greift. Ja, Ihnen ist bestimmt bekannt, die idealen Durstlöscher ist das Leitungswasser, das Mineralwasser mit oder ohne Bitzel und ungesüßte Früchte oder Kräutertees. Fruchtsaftschorlen sind auch möglich, allerdings sollten die unbedingt gut verdünnt sein, das heißt ein Drittel Saft, zwei Drittel Wasser. Die Fruchtsaftschorlen, die wir im Handel kaufen können, sind leider genau umgekehrt. Das heißt, hier ist der Saftanteil so hoch. Es mag auch mal erstmal lecker schmecken, aber da es so süß ist, löscht es den Durst nicht richtig. Und zwischen den Mahlzeiten kommen so viele Kalorien noch zu den Kalorien des Essens dazu, dass wir also aufpassen müssen, dass unser Kind nicht zunimmt. In Maßen geeignet, das heißt gelegentlich dürfen getrunken werden Fruchtsäfte und Gemüsesäfte mit einem Fruchtsaftgehalt von 100%. Das heißt, es ist aber in der Menge eingegrenzt. Wir sagen maximal ein Glas pro Tag, ungefähr 200 Milliliter. Beim Gemüse komme ich und beim Obst komme ich nochmal darauf zu sprechen. Also wenn ein Kind jetzt ein Obst- oder Gemüsemuffel isst, könnte man also auch hier hingehen und könnte sagen, also wenn du schon das nicht so gerne isst in der Menge, dann trinke bitte am Tag ein Glas Frucht- oder Gemüsesaft. Ungünstig und daher wenig und oder selten, nur gelegentlich, vielleicht zu besonderen Anlässen zu trinken, wären die Limonaden aufgrund des hohen Zuckergehaltes. Und auch hier sind die süßstoffgesüßten Limonaden keine Alternative, weil wir dadurch ja die Kinder an diesen extrem süßen Geschmack gewöhnen und dadurch auch die Süßschwelle sehr hoch setzen und sonst anderes nicht mehr gerne getrunken wird. Fruchtsaftgetränke haben mit Fruchtsaft nicht so viel zu tun. Der Fruchtsaftanteil ist hier sehr niedrig. Zusätzlich wird noch Zucker hinzugesetzt. Auch das also löscht nicht gut den Durst und bringt nochmal zusätzliche Kalorien und Blutzuckerschwankungen mit sich. Ähnlich sieht es bei den Fruchtnektaren aus. Milch und Milchmixgetränke sind keine Durstlöscher. Wir weisen sie den Lebensmitteln zu. Milch und daraus hergestellte Getränke haben einen so hohen Nährwert, also Nährstoff und auch Kalorien, dass sie also kein Durstlöscher sind, sondern quasi als flüssiges Lebensmittel getrunken werden. Eistee, bei der Hitze jetzt im Sommer war das sicherlich bei vielen im Glas drinnen, ist auch ein sehr gesüßtes Getränk, was dadurch, dass man es ja auch kalt trinken muss, ja auch gar nicht merkt, wie süß es ist. Ja, koffeinhaltige Getränke, sei es Kaffee, Milchkaffee oder Coca-Cola-Getränke, sind aufgrund des Koffeingehaltes für unsere Kinder nicht geeignet, vor allen Dingen gar nicht für die Kleinen. Ich meine, die Pubertierenden wollen vielleicht schon mal einen Kaffee trinken, aber für die Kleinen wirkt eben das Koffein auf den Stoffwechsel ziemlich nachteilig. Ich habe hier nochmal die süßstoffgesüßten Getränke aufgeführt. Wie gesagt, sie sind zwar kalorienfrei bzw. kalorienarm, wenn noch andere Süßungsmittel verwendet werden, aber wir prägen die Kinder auf einen sehr süßen und auch einen unnatürlich schmeckenden Süßgeschmack, sodass also sich das in dem Alter schon auch manifestiert, also zu einer Gewohnheit wird und dann das Kind auch im weiteren Leben gerne solche süßen Getränke trinken möchte. Ja, eine ganz wichtige Gruppe ist die Gruppe der Getreideerzeugnisse und der Kartoffeln. Dazu zählen also alles Kartoffeln, Salzkartoffeln, Pellkartoffeln, Brot, Nudeln, Reis und andere Getreidearten. Sie liefern dem Körper gut verfügbare Energie und Baustoffe für den Körper. Darüber hinaus Mineralstoffe und Vitamine. Und wenn wir hier nun die Vollkornprodukte bevorzugen, so haben wir hier einen höheren Gehalt an Vitaminen, Ballaststoffen, Mineralstoffen, Schutzstoffen für den Organismus. Es ist auch für die Kinder sehr günstig, Vollkornprodukte zu bevorzugen, auch wenn man da mehr kauen muss. Das ist in diesem Fall sehr gewünscht, denn durch das Kauen wird die Kieferentwicklung gefördert, der Zahnschub wird gefördert und die Kaumuskulatur und die Mundmotorik wird gefördert. Und das ist gerade bei den Kleinkindern wichtig für die Sprachentwicklung. Das heißt, Pellkartoffeln und Salzkartoffeln sollte es öfters geben. Vielleicht möchten Sie auch mal Vollkornnudeln ausprobieren. Da werfen Sie bitte nicht gleich die Flinte ins Korn, wenn Ihnen die erste Sorte nicht schmeckt. Das muss man ausprobieren. Je nach Hersteller finden Sie da auch die Vollkornnudeln, die Ihrer Familie zusagt. Pommes, Bratkartoffeln, Kartoffelpuffer, Kroketten, dann Chips sollten nicht häufig verzehrt werden, weil sie eben einen sehr hohen Fettgehalt haben und dadurch auch nochmal den Fettbedarf erhöhen, sind zum Teilweise auch nicht so günstige Fette, die hier verwendet werden. und auch der Kaloriengehalt könnte dann auch, wenn man dauerhaft solche Produkte isst, zum Problem werden. Ungeeignet sind die gezuckerten Flakes, Pops, Kugeln, Balls mit Honig oder Schokolade, also diese Frühstückscerealien, auch wenn sie mit vielen Vorzügen, Vitaminen, Ballaststoffen beworben werden, handelt es sich doch um sehr hochverarbeitete und doch auch gezuckerte Produkte, die eben auch nicht so lange anhalten und eventuell ihr Schulkind dann im Laufe des Vormittags schnell wieder Hunger bekommt. Obst und Gemüse. Eine leckere und spannende bunte Gruppe. Ideal sind für die Kleinen wie für die Jugendlichen und auch für uns Erwachsenen täglich 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst. Das klingt jetzt erstmal viel und es ist auch recht viel. Da haben wir den Vorteil, dass wir eine Portion am Tag durch ein Glas Obstsaft oder Gemüsesaft ersetzen können. Was bieten uns diese Gruppen? Warum sollen wir auch gerade so viel davon essen? Sie sind haben zum einen einen relativ niedrigen Energiegehalt. Das heißt, hier können wir uns richtig wunderbar satt essen, sind schön gesättigt, ohne unser Kalorienbudget zu überschreiten. Und sie liefern uns ein Powerpaket an wichtigen Nährstoffen, wie zum Beispiel das Vitamin C, die Folsäure, die für die Zellteilung wichtig ist, das Kalium für den Blutdruck und viele sekundäre Pflanzenstoffe wie das Carotin, die Flavonoide oder auch die etwas scharf oder herb schmeckenden Glucosinolate. Als Beispiele, wie wir jetzt unsere Kinder dazu animieren können, mehr aus dieser Gruppe zu essen, sind zum Beispiel die Milchshakes als Zwischenmahlzeit. Hier kann man wunderbar Früchte mit Milch pürieren. Teilweise kann man auch Gemüse mit unterpürieren. Auch das schmeckt gut. Wenn Sie gerade bei kleinen Kindern Ihr Kind nach Einführung der Beikost an das Familiengemüse heranführen möchten, fangen Sie doch am besten mit süß schmeckenden Gemüsesorten an. Die Möhren zum Beispiel, der Mais schmeckt süß oder auch die Zuckererbsen. Wenn Ihr Kind ein Gemüsemuffel ist, dann verstecken Sie am besten das Gemüse, das heißt raspeln und pürieren Sie es und mogeln Sie es in Suppen, Soßen, Aufläufen ein. Wenn Sie vielleicht noch ein paar Kartoffeln mit dazugeben, fällt das nicht so auf, weil die Kartoffeln auch so das Ganze geschmacklich neutralisieren. Vielen Kindern fällt auch gar nicht auf, dass so ein klassisches Kindergericht wie Spaghetti mit Tomatensoße ja die Soße ja auch blankes Gemüse ist. Von daher kann man da auch anderweitig Gemüse unterjubeln. Blattsalate kann man wunderbar mit Obst versüßen, gerade jetzt mit Äpfeln, Birnen und Trauben. Gibt es leckere Rezepte, die Sie auch dann sich im Online organisieren können. Was Kinder sehr gerne mögen, ist es weniger gedünstet, sondern dass sie es roh, frisch und knackig essen. Hier kann man eben Obst und Gemüse ja in Sticks machen, man kann einen Dip mit dazugeben und wenn Kinder beim Schnippeln noch mit dabei sein dürfen und dürfen selber auch mit dem Messer hantieren unter Aufsicht, dann macht das nochmal besonders viel Spaß. Im hinteren Teil meines Vortrags sage ich nochmal was eben dazu, wenn Kinder nicht so gut essen oder mäkelig sind. Die nächste Gruppe ist die Milch- und Milchproduktegruppe. Ich hatte Ihnen vorhin schon mal erzählt, dass die Milch, auch wenn wir es trinken, nicht zu den Getränken gezählt wird, sondern es ist ein flüssiges Lebensmittel, denn sie liefert uns hervorragendes, wertvolles Eiweiß und reichlich Kalzium. Das heißt, mit einem Milchprodukt kann man mit relativ normalen Mengen den Kalziumbedarf gut decken. Viele mögen jetzt die Milch nicht so zu trinken, das heißt alternativ kann man Joghurt essen, Dickmilch, Kefir, Quark essen und der Kalziumgehalt entspricht ungefähr dem der gleichen Menge Milch. Wer ein Käsefan ist, der kann das ausweichen auf Käse und wir berechnen das so, dass wir sagen 100 Milliliter Milch entsprechen ca. 15 Gramm Schnittkäse, das ist der halbfeste Schnittkäse, oder 30 Gramm Weichkäse, Camembert und so weiter. Weiter hinten zeige ich Ihnen nochmal eine Folie, wo Sie die Verzehrsmengen für Ihr Kind geordnet nach Altersgruppen nochmal nachlesen können. Diese Folie wird dann auch bei der AKK eingestellt, sodass Sie die dann nochmal später zu Hause in Ruhe studieren können. Hier bietet es sich an, dass Sie auch das eine oder andere selbst zubereiten. Fertige Joghurts oder Fruchtquarks sind oft sehr süß. Sie enthalten Zucker und wenig Obst. Dafür wird das Ganze durch Aromen ausgeglichen. Auch hier prägen wir die Kinder wieder an einen typischen Geschmack, der vielleicht ein Originalprodukt gar nicht hat. Wir wissen alle, nicht alle Erdbeeren an einer Pflanze schmecken gleich süß, oder Himbeeren haben auch immer so eine leicht säuerliche Komponente mit dabei. Und so können wir die Kinder eigentlich auch an den natürlichen Geschmack heranführen, indem wir die sogenannte weiße Ware, das heißt, das ist der blanke Joghurt oder der blanke Quark, nehmen und selbst mit kleingeschnittenem Obst mischen. Eventuell kann man noch ein bisschen Obstsaft unterrühren, wenn der Quark zu pappig ist. Manche Eltern weichen auf Soja, Reis oder Haferdrink aus. Sofern jetzt das Kind keine echte nachgewiesene Kuhmilch-Eiweißallergie hat, besteht kein Grund auszuweichen, denn diese drei aufgeführten Milchsorten sind kein Ersatz, weil sie ganz anders als die Kuhmilch zusammengesetzt sind. Auf alle Fälle ist der Kalziumgehalt dieser Trinks nicht ausreichend und es muss dann auf alle Fälle auf ein kalziumangereichertes Produkt ausgewichen werden. Auch die Mandelmilch ist kein gleichwertiger Ersatz, weil auch hier der Eiweißgehalt ein anderer ist. Für Tippfehler bitte ich zu entschuldigen. Genau. Mäßigfleisch, Wurst, Fisch und Ei. Mäßig deshalb, weil das sind kleine Kraftpakete, kleine Mengen liefern also ganz viel an Inhaltsstoffen. Wir haben hier ein hochwertiges Eiweiß, das der Körper sehr einfach in Körpereiweiß umsetzen kann. Fleisch ist unsere wichtige Quelle für Eisen, Zink und vor allen Dingen für die B-Vitamine und hier für das B-Vitamin 12. Fisch sollte einmal in der Woche auf dem Speiseplan stehen, liefert uns Jod. Jod ist wichtig für die Produktion der Schilddrüsenhormone und die Schilddrüsenhormone steuern wieder alle Stoffwechselprozesse und auch das Wachstum des Kindes. Fisch enthält wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Diese sind lebensnotwendig. Wir müssen manche Arten davon essen. Sie werden in Nervengewebe eingebaut, sie werden ins Gehirn eingebaut und sorgen dort zum Beispiel für einen reibungsloses Funktionieren der Nerven und der Gehirntätigkeit. Eier liefern uns besonders viel Vitamin A und D. Vitamin D kennen Sie vom Knochenstoffwechsel her. Vitamin D ist erforderlich, damit das Kalzium aus der Nahrung auch in den Knochen hineintransportiert werden kann. Ganz toll finde ich das Handmaß als Portionsmaßstab. Kleine Menschen haben kleine Hände. Größere Menschen haben größere Hände und Erwachsene haben große Hände. Das heißt, mit dieser Handgröße nimmt auch die Portionsgröße zu, sodass man nicht immer mit einer Waage hantieren muss, sondern ich kann einfach meine Hand angucken. Also ich schaue die Hand meines kleinen Kindes, habe ich ein Fleischstück, so genügt die Größe des Handtellers, also nur der Handinnenfläche. Als Portionsmaß. Das heißt, bei kleinen Kindern ist das auch sehr wenig. Haben Sie jemanden, der 14 oder 16 Jahre alt, dann ist die Menge schon deutlich größer. Bei Aufschnitt, Schinken oder anderen dünnen Stücken nehmen wir dann die ganze Handfläche. Das heißt, da sind die Finger mit dabei. Und so wächst quasi dann auch die Portionsgröße mit der Körpergröße mit. Wenn Sie Aufschnitt, Schinken etc., Wurstsorten auswählen, schauen Sie bitte danach, dass Sie nicht immer nur die fettreichen Wurstsorten wie Salami, Leberwurst, Teewurst auswählen oder Mortadella. Sie haben einen sehr hohen Fettgehalt können dann, wenn man immer so diese Produkte isst, dann durchaus auch zu einer leichten Gewichtszunahme führen im Rahmen anderer Ernährungsgewohnheiten. Sollten daher bitte auch mal anbieten, dass auch mal Geflügelwurst oder Bierschinken angeboten wird. Sicherlich gibt es dann Meckerei in der Familie, aber dann könnte man zum Beispiel einen Kompromiss schließen und kann sagen, dreimal in der Woche gibt es deine Lieblingssalami und dafür nimmst du an den anderen Tagen bitte eine andere Wurstsorte. Oder man macht den Kompromiss, eine Brothälfte mit Salami oder die andere Brothälfte mit einem fettarmen Brotbelag. Fisch, wie gesagt, sollte einmal in der Woche auch auf dem Speiseplan stehen, aber es gibt viele Kinder, die, wenn sie noch klein sind, Fisch nicht so gerne mögen. Auch hier können wir den Fisch wieder verstecken in einer schönen Soße mit Gemüsestücken mit dabei. Oder wir machen einen Fischburger, also es muss nicht immer der klassische Hamburger sein. Oder Fisch passt auch wunderbar in einen Auflauf, zum Beispiel Schellfisch, Kabeljau, zum Beispiel, Lachs zum Beispiel. Ja, sparsam, Fette und Öle. Fette und Öle sind lebensnotwendig, gerade die erwähnten Omega-3-Fettsäuren. Ganz ohne Fett geht es also in der Ernährung nicht, aber es kommt auf die Menge an. Butter und Margarine sollten daher sparsam verwendet werden und nicht fingerdick auf dem Brot sein. Wenn Ihr Kind gerne Margarine isst, so ist das völlig in Ordnung, aber bitte schauen Sie auf die Zutatenliste und achten Sie darauf, dass keine gehärteten Fette enthalten sind und dass diese eben auch reich an ungesättigten Fettsäuren ist. Fettreiche Lebensmittel sollen auch nur in kleinen Mengen ausgewählt werden und wie ich eben schon mal am Beispiel der Wurst erzählt habe, auch mal durch Alternativen ersetzt werden. Jetzt kann ich hier eine kleine Pause machen, falls Sie hier eine Frage haben, und würde den Operator bitten, dass er Sie freischaltet.
Sehr gerne, Frau Braun. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage haben, drücken Sie bitte die Tastenkombination 9 und Stern auf Ihrer Telefontastatur. Möchten Sie die Frage zurückziehen, drücken Sie 9 Stern erneut. Drücken Sie jetzt bitte 9 Stern für Ihre Frage. Frau Joost hat eine Frage.
Ja, hallo.
Kann ich reden? Wäre interessiert sein, ob man das Leitungswasser einfach so nutzen kann, aus jedem Wasserhahn, oder ob das vorher abgekocht werden muss zum Beispiel. Und bei Geflügelwurst, da würde mich interessieren, ob man da nicht Bedenken haben muss, wegen der Haltung dieses Geflügels. Ich dachte immer, dass man da sehr aufpassen muss, weil Geflügel halt nicht unbedingt immer bio ist.
Kann ich sprechen?
Ja.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Erstmal zum Leitungswasser. Zum einen können wir auch für kleine Kinder und Säuglinge Leitungswasser verwenden, sofern die Leitungsrohre bleifrei sind. Na, also wenn Sie ein modernes Haus haben, die sind in der Regel bleifrei, aber bei alten Gebäuden ist das halt nicht so gang und gäbe. Da wäre es wichtig, dass Sie das Leitungswasser erstmal richtig schön laufen lassen. Bei Säuglingen sagen wir etwa 10 Minuten laufen lassen, bis es kalt und die Rohre durchgespült sind. Ansonsten können wir Leitungswasser trinken, wenn Sie das wissen, wie die Leitungen in Ihrem Gebäude sind. Unsere Trinkwasserqualität selber ist sehr gut. Von daher haben wir hier ein tolles und auch preiswertes Lebensmittel. Würde das hier schon mal erstmal Ihre Frage beantworten, die erste?
Ja.
Genau. Zu Ihrer Wurst natürlich ist immer die Tierhaltung ein besonderer Aspekt, die jede Familie für sich selber entscheiden muss, wie sie ihre Schwerpunkte legt. Natürlich ist es ja wünschenswert, dass sie ja auch ja eventuell dann schauen, wo holen Sie Ihre Wurst beim Metzger, woher hat der Metzger seine Wurst, macht er die selber. Das sind halt auch alles noch so Aspekte, die damit hineinspielen. Wenn Sie nicht wissen, wo die Wurst herkommt, dann ist natürlich Biowurst immer die Alternative, weil eben Geflügel wie auch Fleisch von Bioqualität eben die Tiere besondere Kriterien für die Haltung und auch für die Schlachtung haben. Das wären Sie dann auf der sicheren Seite. Bei uns zum Beispiel hier auf dem Dorf, wir wissen, wo der Metzger sein Fleisch herbekommt und macht seine Wurst selber. Aber jetzt in größeren Städten ist das vielleicht nicht immer nachvollziehbar.
Mhm.
Aber mit Bio-Wurst ist auf alle Fälle.
Vielen Dank.
Sind Sie auf der richtigen Seite. Ne? Aber Sie haben völlig recht, es ist heutzutage ein wichtiger Aspekt, den wir nicht außer Acht lassen dürfen. Ja. Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen.
Es liegen zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Fragen vor. Frau Braun, Sie können mit Ihrem Vortrag fortfahren.
Darf ich noch kurz eine Frage stellen?
Ja.
beziehungsweise zwei kurz. Und zwar hätte ich auch gern persönlich eine Frage. Frischkäse statt Butter, das wäre die eine Frage. Ist das für ein Kleinkind okay oder sollte man lieber dann den Butterpuppe benutzen? Und das andere, Fischstäbchen ohne Panade, geht das auch als Fisch durch oder ist das dann schon zu verarbeiteter Fisch?
Okay, ja, danke für die Frage. Frischkäse, eigentlich ist es für Kinder völlig in Ordnung und ausreichend, wenn sie Butter und Margarine auf das Brot machen, weil diese ja auch diese gewünschten Fettbausteine enthalten. Frischkäse spricht nichts dagegen, das zu machen, aber ist jetzt für Kinder nicht notwendig. Ich denke, das ist heutzutage eher ein Aspekt für Erwachsene unter Fetteinsparungsgesichtspunkten. Aber für Kinder ist es nicht notwendig. Dann war die zweite Frage mit den Fischstäbchen. Nein, Fisch als Filet in Form, in Block, es ist alles in Ordnung. Wenn ich jetzt Fischstäbchen mit Panade habe, die sind natürlich schon vorfrittiert, da könnte man jetzt hergehen als Kompromiss und sagen, ich mache die Fischstäbchen im Backofen, sodass ich sie nochmal, also nicht mehr in Fett ausbraten muss. Aber wenn Sie die Möglichkeit haben, Fischstäbchen ohne Panade zu bekommen, dann ist das eine gute Alternative.
Gut, danke.
Gut, wenn jetzt keine weiteren Fragen da sind, dann möchte ich gerne weitermachen. Das Ernährungskonzept Optimix hat, was ich finde, was ganz Tolles, nämlich die Lebensmittelpyramiden, sodass man als Laie mit einem Blick auch ganz gut erfassen kann, wie soll denn die Mahlzeit für mein Kind gestaltet sein. Eben habe ich Ihnen Hinweise für die Lebensmittelauswahl gegeben. Hier bekommen Sie jetzt nochmal Tipps, wie gestalte ich jetzt eine Mahlzeit mit diesen Lebensmitteln. Es gibt Pyramiden, Lebensmittelpyramiden für warme Hauptmahlzeiten, für kalte Hauptmahlzeiten und für Zwischenmahlzeiten. Bei der warmen Hauptmahlzeit sehen Sie unten an der breiten Basis, dass also die Kartoffeln, Nudeln, Getreide und auch die Hülsenfrüchte täglich kommen sollen und einen breiten, also auf dem Teller eine schöne große Portion sind, gefolgt von Gemüse und Salat, auch täglich, Fleisch dreimal in der Woche gewünscht ist, Fisch auch einmal in der Woche und Öl als rote Spitze, wie gesagt, nicht verboten, sondern hier braucht man nur eine kleine Menge. Die Pyramide zeigt Ihnen dann auch schon so ungefähr, wie die Portionsgröße sein muss. Dazu soll zu den Mahlzeiten immer ein kalorienfreies Getränk getrunken werden. Bei den Zwischenmahlzeiten ist die Verteilung der Lebensmittelgruppen anders. Hier wandert das Brot und Getreide nach oben und als breite Basis der Zwischenmahlzeit haben wir das Obst und die Rohkost. Die Zwischenmahlzeit bietet sich hier sehr gut an, eben auch Gemüse in Form von Rohkost zu essen, während Gemüse gedünstet eben in der Regel ein Baustein der Hauptmahlzeiten ist. Dazu gibt es eine schöne Milchportion, Milch, Trinkmilch, Joghurt mit dabei. Es gibt ein Stück Brot mit dabei oder Getreideflocken, wenn man gerne Müsli essen möchte. Auch hier ist etwas Fett im Rahmen der ausgewählten Lebensmittel enthalten. Dazu gibt es auch wieder ein kalorienfreies Getränk. Und jetzt sehen Sie hier so eine kleine rote Pyramide. Da steht Süßigkeiten, Knabberartikel, Limonaden und so weiter. Das ist das Schöne an dem Konzept. Es geht ja auch darum, die Kinder abzuholen und in die ausgewogene Ernährung hineinzuführen. Und da macht es keinen Sinn, so kleine Kinderhighlights wie Knabberartikel und Süßigkeiten zu verbieten. Da erreichen wir genau das Gegenteil. Wir sagen dann lieber, wir führen die Kinder heran, dass sie lernen, damit umzugehen und sie haben eben die Möglichkeit, eine kleine altersentsprechende Menge als Zwischenmahlzeit mit dazu zu nehmen. Voraussetzung ist natürlich, dass die große Pyramide abgedeckt ist. Es ist ein Kann, aber es ist kein Muss für die Süßigkeit. Dann kommt noch die Lebensmittelpyramide für eine kalte Hauptmahlzeit. Vielleicht jetzt gerade im Sommer, wo es so heiß war, hatte man nicht immer Lust, warm zu essen. Wenn ich eine kalte Hauptmahlzeit habe, dann wird eben zur Basis der Pyramide die Milch, die Milchprodukte und der Käse. Dazu gibt es Obst, auch als Rohkost. Dann gibt es Getreide, Brot, Knäckebrot, wenn das Kind möchte, Vollkornbrötchen. Dann gibt es Wurst oben als Aufstrich. Käse haben wir unten ja schon in der Basis. Und dann gibt es eben noch eine Portion Fett, die eben in den Lebensmitteln und als Aufstrichfett enthalten ist. Und auch dazu gibt es wieder ein Glas kalorienfreies Getränk. Kann jetzt Wasser oder ungesüßten Tee sein. Da sieht man also jetzt anhand der Pyramiden genau, also wie eben die Portionen auf dem Essensteller sein sollen. Wenn Sie das nochmal genauer haben wollen, wie viel das ungefähr sein kann, zeige ich Ihnen jetzt hier die Tabelle mit der Mengenauflistung, gestaffelt von einem Jahr bis 12 Jahre. Sie sehen also, die Mengen sind immer in Gramm bzw. in Milliliter angegeben, dass das von Alter zu Alter steigt. Das ist also die empfohlene Lebensmittelmenge, die gewünscht wird, dass sie verzehrt wird. Natürlich gibt es auch individuelle Unterschiede, dass jetzt ein Kind in dem Alter, das zierlicher ist, eventuell nicht diese Mengen braucht. Und wenn Sie ein Kind, das sehr groß gewachsen ist in der Altersklasse, wird dann dementsprechend auch etwas mehr benötigen. Ja, was die Kinder jetzt freuen wird, sind die sogenannten geduldeten Lebensmittel. Das heißt, wir sagen, maximal 10% der Tagesenergiemenge darf ja mit einem kleinen Sahnehäubchen, mit einem kleinen Highlight abgedeckt werden. Das ist ein Kann- und keine Muss-Empfehlung. Das darf also eine Kugel Eiscreme oder Butterkekse oder Marmelade oder ein paar Gummibärchen, Fruchtgummi und so weiter, kleine Portion Chips und so weiter sein. Ich habe Ihnen unten sind noch einige Beispiele aufgeführt, dass Sie so eine Vorstellung haben, wie viel das ungefähr an Menge auch ausmacht. Ja, ich möchte Ihnen jetzt noch einige Tipps geben, wie wir die Kinder an eine ausgewogene Ernährung heranführen können. Denn man hat festgestellt, dass Kinder, die ein gesundes Essverhalten zeigen in ihrer Kindheit, durchaus mal in der Pubertät und jungen Erwachsenenalter mal abdriften in eine andere Essgewohnheiten, aber im Erwachsenenalter wieder auf diese früheren Essgewohnheiten zurückgreifen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier in dieser Altersklasse eben auch über Vorbild und Vorauswahl der Lebensmittel eine gesunde Lebensbasis schaffen. Ganz wichtig ist für Kinder, dass sie einen festen Mahlzeitenablauf haben und dass es gemeinsame Mahlzeiten gibt, entweder mit einem oder beiden Elternteilen. Wichtig ist, dass die Mahlzeiten immer am Tisch eingenommen werden und dass die Kinder sich nicht angewöhnen, im Laufen und unterwegs und beim Spielen und am PC und beim Fernsehen zu essen, weil es ist wichtig, dass das Kind wahrnimmt, was es isst, dass es eben Geruch und Geschmack und Aussehen kennenlernt und sich mit dem Essen beschäftigt. Das muss es nämlich. Einfach um auch Vorlieben, Abneigung wahrzunehmen und aber auch um festzustellen, wie ist mein Hunger und wann bin ich satt. Wenn ich durch andere Dinge abgelenkt bin, verpasse ich einfach den Punkt, wo mein Körper mir sagt, ich bin satt. Und wenn ich dann weiter esse, dann gewöhne ich mir eben das immer das Mehressen an und ich bekomme über die Lebensjahre hinweg Gewichtsprobleme. Ja, die Mahlzeiten sollten in einer angenehmen Atmosphäre stattfinden. Das heißt, es sollte genügend Zeit sein und auch rechtzeitig zum Beispiel morgens aufgestanden werden, dass nochmal am Tisch in Ruhe gegessen werden kann, was ja durchaus bei den älteren Kindern schon manchmal Diskussionen gibt, weil die lieber länger liegen bleiben wollen und dafür auf Frühstück verzichten wollen. Aber für schon im Kleinkindalter ist es eben wichtig, dass wir den Kindern signalisieren, Essen ist etwas Schönes, es gehört dazu zu dem Tag und es braucht auch eine gewisse Zeit für den Tag. Deshalb hat jede Mahlzeit einen Beginn und ein definiertes Ende. Das heißt also, man sollte Kinder nicht eine halbe, dreiviertel oder eine Stunde am Teller sitzen lassen, sondern man muss klar haben, so wir essen jetzt und dann ist auch das Essen zu Ende. Denn wenn ein Kind den ganzen Vormittag, die ganze Zeit immer irgendwelche Häppchen isst, merkt das Kind nie, dass es eigentlich schon satt ist und es wird immer zu viel essen. Auch legt man dadurch durch die ständigen Blutzuckerschwankungen eben auch die Grundlagen für späteres Übergewicht und auch ein Diabetes im höheren Alter. Wichtig ist, dass beim Essen nicht gespielt wird und auch nicht durch andere Dinge abgelenkt wird, denn ich finde, das Essen sollte die Aufmerksamkeit verdienen, die es umgekehrt, sie sollte die Aufmerksamkeit bekommen, die es auch verdient. Die Eltern haben sich Mühe gegeben im Kochen, im Zubereiten. Es hat ja auch ein gewisses Aussehen und ja, bietet ja auch den Sinnen ganz viel. Und wenn ich eben mich eher mit dem Spielzeug beschäftige, dann geht eben auch dieser Genusswert verloren. Dem Alter entsprechend kann man eben die gemeinsamen Mahlzeiten nutzen, familieneigene Regeln am Tisch zu üben, die natürlich auch je nach Alter dann entsprechend auch umfangreicher werden. Kleine Kinder schaffen es noch nicht länger wie 15 Minuten konzentriert am Tisch zu sitzen. Das muss man einfach dann berücksichtigen, dass die dann anfangen, unruhig zu werden. Aber es ist wünschenswert, dass alle Kinder lernen, am Tisch zu bleiben, bis der Letzte fertig ist. Ja, bei der Heranführung ans Essen darf das Kind mit allen Sinnen das Essen erfahren, also auch über das Riechen, über das Auge, auch über das Anfassen. Es darf es mit den Händen essen, auch einfach zu begreifen, wie es sich anfühlt. Das ist auch eine ganz wichtige Genusskomponente. Aber wenn Ihr Kind anfängt, im Essen rumzumatschen, sollten Sie dem dann einen Riegel vorschieben und dann also freundlich darauf hinweisen, dass das nicht geht und dann auch zum Beispiel den Teller wegnehmen. Ja, Sie als Erwachsene legen den Zeitpunkt der Mahlzeiten fest, also Sie sagen dann, wir essen um die und die und die Uhrzeit und Sie stellen Ihren Kindern eben ein Speisenangebot zur Verfügung, was in Ihrer Familie üblich ist. Das heißt auch, Sie kochen nicht extra für das Kind, sondern Sie machen eine Familienkost, wo alle mitessen können und Ihr Kind hat dann die Möglichkeit, aus dieser Auswahl, also aus diesen Mahlzeitenkomponenten herauszusuchen, was es essen möchte und darf auch bestimmen, wie viel es von den ausgewählten Komponenten essen möchte. Das ist ganz wichtig, dass die Kinder nämlich Eigenverantwortung und Eigenkompetenz über ihr Essverhalten lernen, dass das nicht von oben vorgegeben wird. Wir wollen auch vermeiden durch die Aussagen, das musst du aber jetzt essen, dass wir Aversionen entwickeln und dass es zu Machtspielchen am Essenstisch kommt. Und wir wollen vor allen Dingen, dass die Kinder auf diese Art und Weise ein natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl entwickeln. Das ist eben die beste Gelegenheit im Alter, im kindlichen Alter, wo eben das manifestiert wird. Das Kind darf dann auch entscheiden, dass es dann satt ist und muss dann auch den Teller nicht leer essen. Mittelfristig kann man natürlich daran üben, dass das Kind lernt, auch seinen Hunger einzuschätzen und dementsprechend auch die Portionen auswählt. Ja, Geschmacksentwicklung braucht unbedingt Zeit. Und deshalb ist es wichtig, dass die Kinder schon von klein auf die Familienkost mitbekommen, dass verschiedene Auswahl ist, ne, dass Gemüse bietet ja so viel, Obst bietet so viel, ne, dass die Kinder das sehen, denn sie können ja nur das kennenlernen und feststellen, das schmeckt mir oder nicht, wenn sie auch eine große Auswahl haben. Hier ist natürlich die Familie ganz tolles Vorbild, Geschwister, Gleichaltrige im Kindergarten, in der Schule und in erster Linie für sie als Eltern, ne? Das, was sie essen und das, was sie offen in die Familie tragen, was sie nicht mögen, wird natürlich von ihren Kindern als Vorbild übernommen und dementsprechend auch weitergelebt. Also habe ich auch eine Bitte an Sie, seien auch Sie offen, neue Lebensmittel auszuprobieren, neue Rezepte auszuprobieren und so für die ganze Familie das Repertoire zu erweitern. Kinder lieben Gewohnheit. Von daher ist es völlig in Ordnung, wenn Ihr Kind am Anfang neue Lebensmittel mit Skepsis begegnet. Aber da ist es wichtig, dass Sie sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen, wenn Ihr Kind sagt, das esse ich nicht und das mag ich nicht, denn es braucht seine Zeit. Durch wiederholtes Probieren nämlich schaffen wir es, dass das Kind den Geschmackssinn verbessert und auch eine gewisse Akzeptanz gegenüber neuen Lebensmitteln und Speisen bekommt. Man sagt so im Volksmund, man muss es mindestens 5 bis 10 Mal probiert haben, bis es überhaupt in Erwägung gezogen wird, dass es schmecken könnte. Und da kann es also durchaus sein, dass Sie sagen, ich mache es einmal als Rohkost, ich mache es als Auflauf, das Gemüse, ich biete es als in Pfannkuchen an oder ich mache Gemüsewaffeln. Es wird wahrscheinlich irgendeine Form geben, wo Ihr Kindern sagen wird, in dieser Variation kann ich es dann auch essen. Ansonsten können Sie auch mit Ihrem Kind ja üben, dass das Kind zumindest einen Löffel probiert, aber es hat dann auch dann die Möglichkeit zu sagen, es schmeckt mir nicht. Denn wir müssen uns klar machen, Kinder haben einen ganz sensiblen Geschmackssinn. Ne? Wenn Kinder auf die Welt kommen, die haben vielleicht 20.000 Geschmacksknospen auf dem Mund. Das nimmt mit dem Alter immer mehr ab, sodass auch unser Geschmack mit dem Alter abflacht. Und deshalb können wir da jetzt auch gut nachvollziehen, dass Kinder eben auf neue Geschmäcker sehr sensibel reagieren. Und manche Geschmäcker wie das Bittere, das entwickelt sich dann auch erst mit dem Alter. Wichtig ist auch, dass Sie für Ihr Kind keine extra Wurst machen, auch nicht vor lauter Sorge, ja, mein Kind isst nicht genug, Ihr Kind wird das lernen und wird eben auch die Erfahrung machen, dass es über das Essen oder Essensverweigerung doch ein gewisses Machtinstrument in der Familie hat. Extra Würste ab und zu dürfen sein, zum Beispiel wenn ein Kind krank ist oder wenn Sie ja für eine Einladung oder Sie haben Gäste, dann besondere Lebensmittel auswählen, wo klar ist, dass Kinder das nicht essen. Aber es sollte im Alltag keine extra Wurst fürs Kind geben. Das Kind muss eben auch die Erfahrung machen, es gibt Essen zu bestimmten Zeiten und zu einer ausgewogenen Ernährung gehören halt auch bestimmte Lebensmittelgruppen dazu. Ja. Ich hatte ja eben gesagt, es gibt die geduldete Lebensmittelgruppe, also Naschen ist erlaubt und da ist es wichtig, dass unsere Kinder von klein auf lernen, damit richtig umzugehen. Ja, wissen wir alle selber, wenn wir etwas verbieten, dann wird es erst recht attraktiv, deshalb macht es keinen Sinn, dem Kind zu sagen, das darfst du nicht essen. Abgesehen davon werden Kinder immer beobachten, dass Erwachsene das trotzdem essen und dann stellen die das natürlich in Frage. Ja, innerhalb Ihrer Familie können Sie feste Regeln im Umgang mit Naschereien aufstellen, dass Sie zum Beispiel feste Zeiten zum Naschen vereinbaren, dass es eine bestimmte Menge für die Woche gibt oder für den Tag gibt. Zum Beispiel würde sich da anbieten, ja, es wird nachmittags genascht, aber man kann dann in dem Zusammenhang dem Kind auch gleich beibringen, dass nach solchen Lebensmitteln halt die Zähne geputzt werden sollen. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind nicht zwischen den Haupt- und Zwischenmahlzeiten nochmal zwischendurch näselt oder unbewusst nascht, zum Beispiel beim Fernsehen oder beim Spielen. Das bringt diesen Hungersättigungsregelmechanismus durcheinander und das Kind wird bei der nächsten Hauptmahlzeit gar nicht merken, ob es richtig Hunger hat oder nicht. Und das ist ganz wichtig, ich kann nur dann feststellen, wenn ich satt bin, wenn ich auch vorher Hunger gehabt habe. Genau. Als Erwachsener neigen wir ja dann gerne dazu, solche Wenn-Dann-Sätze loszuwerden. Wenn du das Gemüse isst, dann gibt es Nachtisch. Oder umgekehrt, wenn du das nicht isst, dann gibt es auch keinen Nachtisch. Wir sollten also Essen ja nicht als Machtinstrument verwenden, weil wir eigentlich in der Regel eher das Gegenteil erreichen. Oder auch Kinder lernen, wenn sie eigentlich keinen Hunger haben und sie essen das trotzdem, weil sie sonst den Nachtisch wollen, dass sie einfach mehr essen, als sie brauchen. Das sind jetzt einige Tipps im Umgang mit Essgewohnheiten, wie ich eben Kinder an ein gesundheitsförderndes Essen und Trinken heranführen kann. In der Kürze der Zeit konnte ich Ihnen jetzt heute nur einen Einblick geben, aber es gibt viele Literatur, in der Sie sich belesen können. Ich habe hier Ihnen eine kleine Auswahl zur Hand gegeben, die auch jetzt so die Mahlzeitenstrukturen und die Mahlzeitenkomponenten darstellen. Das können Sie jetzt auf die Schnelle der Zeit wahrscheinlich alles gar nicht wahrnehmen. Aber wie gesagt, Sie können dann diese Angaben nochmal auf der Internetseite vom AKK nachlesen. Ja, das erstmal dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte gerne noch mal wissen, ob Sie noch Fragen haben. Daher bitte ich den Operator, die Teilnehmer freizuschalten.
Sehr gerne. Sehr geehrte Teilnehmer, wenn Sie noch eine Frage haben, drücken Sie bitte die Tastenkombination 9 und Stern auf Ihrem Telefon. Es scheint keine weiteren Fragen zu geben, Frau Braun.
Mhm. Sollten Sie im Nachgang, wenn das Ganze jetzt so sich setzt, nochmal Fragen haben, können Sie sich gerne an den AKK per E-Mail wenden. Die E-Mail wird dann an mich weitergeleitet und ich hoffe, ich kann Ihnen dann nochmal ein Stück weiterhelfen. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Braun. Ganz toller Vortrag, sehr informativ und ja, nochmal herzlichen Dank von meiner Seite auch und dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch.